Ich grüße Sie herzlich zur aktuellen Ausgabe von Migros Dynamis. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wir haben uns auch für diese Woche ein spannendes Programm einfallen lassen und hoffen, dass es Ihnen gefällt. Zu Beginn hören Sie das Thema »Wie finde ich den richtigen Partner für mein Leben?« Danach hören Sie den achten Teil von Winfrieds Lebenserzählung. Das ist zugleich auch der letzte Teil. Und zum Schluss der Sendung hören Sie den Teil 1 des Interviews mit Dr. Klaus-Dieter Weber. Dr. Weber ist ärztlicher Leiter in einem christlichen Krankenhaus in Tank in Pakistan. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer Produktion. Wie finde ich den richtigen Partner für mein Leben? Ein Text von Manfred Paul. Die Bibel sagt, wo keine Führung ist, verfällt ein Volk, Sprüche 11, Vers 14. Und ich füge hinzu, wo keine Orientierung ist, verläuft man sich. Wie mancher stellt nach der Hochzeit früher oder später fest, dass er oder sie an den Falschen geraten ist. Man versteht sich plötzlich nicht mehr. Man passt nicht zueinander. Das Spannungsfeld ist zu groß geworden. Da hat sie mehr Bildung als er. Er dagegen lebt anderen Interessen nach als sie. Anstatt sich nach Gottes Willen einander zu ergänzen, strickt jeder seinen eigenen Strumpf. Der eine zieht, der andere lässt nicht los. Da ist zum Beispiel die Frau, charakterlich sehr feinfühlend. Er dagegen kennt wenig oder keine Hemmungen. Es kann sein, dass vielleicht der Mann sehr empfindsam ist für alles Unordentliche, sie dagegen sieht keinen Grund, Kamm und Butter voneinander entfernt zu halten. Oh, wie verschieden sind wir Menschen! Ja, es gibt Differenzen, die eine Gemeinsamkeit unmöglich machen, und doch ist dann das Eingehen einer Ehe nicht ein gewaltiges Risiko. Was tun, wenn man eines Tages herausfindet, dass es nun wirklich nicht mehr geht? Ist dann nicht guter Rat wirklich teuer? Nein, hier ist die Antwort. Fang richtig an. Vertraue doch Gott einmal in dieser Frage. Ist er es nicht, der diesen Kosmos funktionieren lässt? Gibt er nicht den Planeten ihre Ordnung? Wer hat den herrlichen Rhythmus von Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Morgen und Abend geschaffen? Du brauchst nur einmal deinen Körper zu betrachten. Allein dein Gehirn ist der beste Computer im ganzen Weltall. Da ruft ein Mann in der Bibel aus, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und weiter bezeugt dieser Mann, mein Embryo, das werdende Kind im Mutterleib, sah in deine Augen, und in ein Buch waren alle Tage eingeschrieben, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Siehe Psalm 139. Gott, der den Menschen schuf und die Welt und den Kosmos funktionieren lässt, ist ein wunderbarer Planer. Und wo der Planer außer Kraft gesetzt wird, wird dem Chaos, dem Durcheinander Tür und Tor geöffnet. Meinst du, dass Gott ausgerechnet dich dem sogenannten dummen Zufall überlassen will? Gott hat einen Sinn auch für dein Leben, den besten für dich. Er will, dass du glücklich wirst. Er will, dass du auch in der Frage von Liebe, Freundschaft und Ehe seinen Segen erlebst. Wie findest du den richtigen Partner für dein Leben? Frage nicht nur allein deine Gefühle. Sie können irren. Wende dich nicht an einen Computer oder an ein Eheberatungsinstitut. Das Risiko ist zu groß. Gott allein hat den Durchblick. Suche dir keinen Rat beim Zukunftsdeuter. Das ist Gott ein Gräuel. Wer den rechten Partner sucht, muss Gott in seine Überlegungen mit einbeziehen. Meinst du, dass es Gott einerlei wäre, mit wem du einmal deine Kinder bekommst? Meinst du, dass er für alles sorgt, für den Aufgang der Sonne und für ihren Niedergang und ausgerechnet dich, der du nach seinem Bild geschaffen wurdest, dem planlosen Zufall überlässt? Gott weiß, wie du bist. Er kennt deine Seele, deinen Geist und deinen Leib bis in den letzten Winkel hinein. Er weiß um alle deine Probleme und um deine Schwierigkeiten. Er weiß um deine Vergangenheit, er kennt deine Gegenwart und er schaut hinein in deine Zukunft. Ob es Freude oder Leid ist, alles liegt offen vor ihm. Glaube mir, es liegt Gott sehr, sehr viel daran, dass er dir den rechten Partner zuführt, den besten für dich, der zu dir passt. Darum ist die erste Bedingung, Erfahre Gottes Willen. Nun, wie macht man das? Ganz einfach, bete mit einem aufrichtigen Motiv. Bitte Gott, dass er dich recht leitet und du dich nicht von deinen Empfindungen, sondern von seinen Gedanken leiten lässt. Wer Gott nur in dieser heiklen Frage als Auskunftei benutzt und ihn in anderen Situationen laufen lässt, der kann niemals erwarten, dass seine Motive vor Gott akzeptabel sind. Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Die Bibel sagt, wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Sprüche 18, 22. Darum noch einmal. Bitte Gott nicht nur in Spezialangelegenheiten um seine Führung, er will in allen Dingen der Gefragte sein. Wie muss sich Gott vorkommen, wenn er nur bei Prüfungen um Hilfe und in Notfällen um Rettung angefleht wird? Und darum bitten die allerwenigsten Gott um die rechte Führung, wenn es um den Partner fürs Leben geht. Sein Leben bestimmen lässt, bei dem fallen alle Probiermethoden unter den Tisch. Keiner kann sich ungestraft eine Zeit in der freien Wildbahn der sogenannten Liebe leisten, um irgendwann auch einmal ernst zu machen. Wer das tut, der gleicht einer Dampflokomotive, die den Ehezug ziehen soll, aber in vergangener Zeit achtlos Dampf abließ und somit nur noch mit halber Kraft vorankommt. Kein Wunder, dass nach einiger Zeit der Ehezug auf halber Strecke stehen bleibt. Der Dampf ist verpufft, die Liebe nahm Schaden. Und damit die ganze Sache wieder flott wird, müssen Eheberater her. Soziologen und Psychologen, Theologen und psychoaktive Muntermacher sollen das Verbogene wieder gerade biegen. Hätten wir heute mehr Beter, die nach Gottes Willen fragten und ihm wenigstens die Mitbestimmung bei der Partnerwahl überließen, dann wäre die sogenannte Sexwelle erst gar nicht aufgekommen. Dort, wo Herzen sich lieben, ist Harmonie auf allen Gebieten. Das schließt Geist, Seele und Leib mit ein. Und weil Gott weiß, wer zu mir passt, darf ich doch auch in kurvenreichen Strecken des Lebens ihm die volle Verantwortung überlassen. In Krankheitstagen, in Not, in Krisen, in Sorgen und in Belastungsproben hält nur der Stand, der auf dem Fundament Gottes sein Glück aufgebaut hat. Ich bin überzeugt, dass die körperlichen Dinge nur deshalb heute so ekelhaft stark überbetont werden, weil man auf der Ebene des Herzens einen Knacks bekommen hat. Suchst du den rechten Partner für dein Leben? Dann bitte Gott vorher um Leitung, ehe du dich verliebst. Die meisten begehen darin einen Fehler, sie verlieben sich und dann beten sie, Gott, erfülle meinen Herzenswunsch. Suchst du den rechten Partner für dein Leben? Dann finde heraus, ob ihr miteinander reden könnt. Viele vergessen, dass der andere auch eine Meinung hat. Die meisten Ehen zerbrechen dort, wo man aufgehört hat, miteinander zu sprechen. Suchst du den rechten Partner für dein Leben? Dann kontrolliere deine Motive. Warum liebe ich sie oder ihn? Etwa aus Hochachtung oder aus Mitleid? Das Letzte taugt nicht zur Ehe, im Gegenteil. Es sollte in der Phase des Kennenlernens eine sich steigernde Liebe und Achtung voreinander zu erkennen sein. Suchst du den rechten Partner für dein Leben? Dann finde heraus, ob ihr einander vergeben könnt. Wer gleich beim ersten Fehler des anderen herumnörgelt und nicht oder sehr schlecht vergeben kann, der taugt nicht für die Ehe. Die Ehe ist eine Gemeinschaft, in der man nur glücklich sein kann, wenn man sich vom Partner angenommen und akzeptiert weiß. Und das trotz Schwächen und Fehler. Suchst du den rechten Partner für dein Leben? Dann prüfe dich, ob du auf den Rat eines vertrauenswürdigen Menschen hören kannst. Man sagt oft, Liebe macht blind. Wäre es nicht an der Zeit, gerade auch in dieser so wichtigen Frage den Rat eines erfahrenen Christen einzuholen und sich seiner Fürbitte anzuempfehlen? Es wäre ein Segen, wenn Söhne und Töchter offen in dieser Sache mit ihren Eltern sprechen. Wer das tut, bleibt vor mancher herben Enttäuschung bewahrt. Suchst du den rechten Partner für dein Leben? Dann finde heraus, ob ihr beide das gleiche Fundament habt. Man muss nicht nur körperlich und seelisch zueinander passen, auch das geistliche Fundament ist wichtig. Und da die Ehe Gottes Erfindung ist, kann nur dieses Fundament Gott selbst sein. Wer das Geheimnis einer glücklichen Ehe erfahren will, muss erkennen, dass beide ein neues Leben aus Gott mit in die Ehe zu bringen haben. Wer unter dem Schutz Gottes und seinem Segen leben möchte, muss Jesus als seinen persönlichen Retter und Herrn kennen. So wie man sich bei der Eheschließung einander anvertraut, so muss es auch einen Augenblick in eurem Leben geben, in dem ihr euer Leben Jesus anvertraut. Der Glaube an Jesus heißt nichts anderes, als mit ihm innig verbunden zu sein. Doch dazu ist es notwendig, dass der Ballast der Sünde, die Schande der Vergangenheit durch seine Vergebung beseitigt wird. Suchst du den rechten Partner für dein Leben? Dann achte auf die Führungen Gottes. Gott geht mit dir, wenn du mit ihm gehst. Bei ihm gibt es keine Zufälle. Deshalb darfst du ihm völlig vertrauen, wenn dein Verhältnis mit ihm göttlich geordnet ist. Dazu ist es notwendig, dass Jesus dein Herr ist und er deine Gedanken und Motive beherrschen kann. Wer den rechten Partner für sein Leben finden will, muss von Gott her gesucht haben. Suche mit Gott und lasse dein Herz in seinen Gedanken ruhen. Hat er nicht Zeit und Personen in seiner Hand? Ein Christ, der um seine persönliche Beziehung zu Jesus Christus weiß, sollte sich daher auch eng zur Gemeinde, zu einem Kreis derer halten, die Jesus als ihren persönlichen Heiland kennen und lieben. Wer sich am Rande oder außerhalb der Gemeinde aufhält, läuft Gefahr, sich zu verlaufen. Gott möchte, dass die Basis einer Ehe auf ihn gegründet ist. Gott möchte dich und deinen Partner sowie auch deine Nachkommen segnen und er will dich dazu befähigen, sie in der Ehrfurcht Gottes aufzuerziehen. Es ist ein unaussprechlicher Segen, an Jesus glaubende Eltern zu haben, die um das Geheimnis des Gebets wissen. Darum halte dich in der Gemeinschaft junger, entschiedener Christen auf. Verbringe beispielsweise deinen Urlaub in froher Gemeinschaft mit ihnen. Es gibt eine Menge Angebote christlicher Freizeiten. Dort hast du die Möglichkeit, aus der geistlichen Gemeinschaft mit ihnen zu profitieren. Einzelgänger leben immer gefährlich. Mikros Dynamis hat heute den letzten Teil von Winfrieds Erzählung über seinen Weg zu Jesus Christus vorbereitet. Vom Hinduismus zu Christus, das möchte ich als Überschrift wählen für Winfrieds Erzählung. Wie gesagt, heute hören Sie den achten und letzten Teil.
Und es gibt noch so viele Menschen, die nicht wissen, dass es eine lebensrettende Quelle gibt. Menschen, die sich von Religion und Kirche den Geist vernebeln lassen und in die Irre geführt werden, so wie ich bei den Hindus. Und da gibt es andere, die einfach aussteigen aus der Kirche, weil sie sehen, was unter dem Deckmantel Gottes selbst hochrangige Priester für Verbrechen begehen. Ich denke dann die katholische Kirche mit ihren Vergehen an Kindern. Gott wollte nicht, dass wir Menschen prachtvolle Kirchenpaläste bauen. Jesus sagt: Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Er wollte auch nicht, dass jeder seine eigene Religion bastelt, nach welcher er glaubt, selig zu werden. Gott will, dass wir nach seinem Wort in der Bibel leben und daran glauben. Der biblische Glauben allein ist es, der uns zum Vater führt. Auch das habe ich begriffen und möchte das auch jetzt weitergeben. Heute glaube ich an Jesus Christus, genauso wie ich an die Sonne glaube. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich in ihrem Licht alles andere sehe. Das war jetzt meine Geschichte, wie ich Jesus gefunden habe. Aber jeder von uns hat seine eigene persönliche Geschichte. Aber wir alle haben nur einen Herrn. Das vereint uns. Wir sind vereint in Jesus Christus. Nur in Jesus sind wir vereint. Und deshalb will ich euch allen zurufen: Hallo liebe Brüder, hallo liebe Schwestern, ich freue mich, dass ich bei euch in eurer Gemeinschaft sein darf. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Danke, danke und nochmals danke. Amen.
Sie hörten den achten und letzten Teil von Winfrieds Lebenserzählung. Damit verabschiedet sich Winfried sozusagen aus dem Mikros Dynamis Studio. Und wenn Sie uns Ihre Lebensgeschichte und Ihren Weg zum Glauben an Jesus Christus erzählen möchten, so darf ich Sie bitten, uns über das Kontaktformular darüber zu informieren. Gerne organisieren wir eine Aufnahmesitzung für das Mikros Dynamis Programm. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum aktuellen Interview. Heute bei mir Dr. Klaus-Dieter Weber. Klaus-Dieter Weber ist ärztlicher Leiter des christlichen Krankenhauses in Tank in Pakistan. Du hast 30 Termine jetzt in 3 Monaten. Ziemlich sportlich. Wie geht es dir jetzt eigentlich?
Ich kann mich nicht beklagen. Eigentlich genieße ich die Zeit, wo ich Besuche machen kann, Gemeinden besuchen kann. Ist ein totaler Gegensatz zu dem, was ich sonst in Pakistan erlebe. Da bin ich den größten Teil des Jahres auf dem Krankenhausgelände sozusagen festgenagelt oder man kann auch sagen gefangen. So genieße ich jetzt meine Freiheit und auch wenn ich ein bisschen reisen kann und viele Leute treffen kann.
Das heißt, du triffst auch alte Bekannte, mit denen du hier bereits ja den christlichen Weg gegangen bist und jetzt hältst du dich auf in einem ja sehr muslimisch geprägten Land. Von Pakistan hört man ja nicht viel Gutes jetzt in den Nachrichten oder wenn man jetzt auch bei Open Doors schaut vom Weltverfolgungsindex, ist Pakistan unter den Top 10, wenn man das so sagen darf. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, diesen Dienst in Pakistan ja anzunehmen und so viele Jahre auch zu machen?
Dazu muss ich sagen, es war meine Idee nicht. Hätte ich aussuchen können, wo ich Missionsarbeit machen wollte, dann hätte ich von mir aus kein islamisches Land gewählt. Gott hat mich sozusagen überfallen. Der Ruf kam ganz plötzlich während einer Familienfreizeit in Norddeutschland, wo ich von Tank gehört habe, von meiner Vorgängerin, die dort gearbeitet hat. Und als ich dann hörte, dass sie plötzlich an Malaria verstorben sei, wusste ich, bevor ich den Telefonhörer wieder aufgelegt habe, jetzt hat Gott dich nach Pakistan gerufen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich bin einfach nur gehorsam gewesen.
Du hast ja hier in Deutschland bereits als Arzt gearbeitet und hast halt sehr, sehr viele Patienten auch gehabt. Wie macht man das jetzt ganz praktisch? Wie sagt man den Leuten dann, ich mache mich auf nach Pakistan?
Das war in der Tat ein großes Problem damals. Ich habe die Allgemeinpraxis in meinem Heimatort über 20 Jahre lang geführt und habe ein sehr gutes Verhältnis zu vielen Patienten gehabt. Und ich war mir völlig im Klaren darüber, dass die das erstmal nicht verstehen würden. Aber wenn Gott ruft, dann hat man keine Chance, da zu entfliehen. Ich habe mich zwar gewehrt, aber ich habe verloren. Deshalb musste ich eines Tages auch meinen Patienten sagen, ihr werdet euren Doktor verlieren und ich hoffe, dass mein Nachfolger euch genauso gut versorgt und betreut wie ich. Und viele Patienten haben das nicht verstanden und haben auch zu verstehen gegeben, dass sie das nicht gut finden, aber damit musste ich leben. Heute ist es so, dass ich zum Beispiel vor einigen Wochen in meiner Heimatstadt auch einen Vortrag gehalten habe, genau in dem Stadtteil, in dem meine Praxis war. Und dort gibt es einen Seniorenclub innerhalb der evangelischen Kirche. Die hatten einen Nachmittag organisiert, an dem ich sprechen sollte. Und da habe ich also viele von den alten Patienten wieder getroffen. Und heute sagen sie, es ist zwar schade, dass sie gegangen sind, aber wir stehen hinter ihnen.
Wie war es für dich damals in Pakistan zu beginnen, die Sprache Urdu? Wie lange hast du gebraucht, eigentlich diese Sprache zu erlernen?
Da hatte ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht, aber die DMG, die mich ja ausgesandt hat, hat mich vorher auf einen Sprachlernlehrgang geschickt mit den Wycliffe-Bibelübersetzern und da habe ich Grundlagen mitbekommen, wie man eine Sprache angehen soll. Und man hat mir da eine Methode empfohlen, die ich unbedingt durchsetzen sollte. Und wenn eine Sprachschule im Lande eine andere Methode wählen sollte, sollte ich einfach die Sprachschule verlassen. Dann bin ich in Pakistan eingekommen und innerhalb von 3 Tagen war ich in der Sprachschule und stellte fest, genau die Methode, die die Wycliffe-Leute mir angeboten hatten, genau die wurde da auch durchgeführt. So hatte ich keine Schwierigkeiten, mich da anzupassen und die Sprache zu lernen. Ich habe dann 4 Monate lang die Sprachschule besucht, was natürlich nur ein Einstieg ist in die Sprache, und dann das vertiefen können im Laufe der 8 Jahre. Und heute bin ich in der Lage, mit den Patienten ohne Übersetzer zu sprechen, ihre Symptome zu erfragen und auch Sachen zu erklären, Operationen zu erklären. Da bin ich Gott sehr dankbar für.
Du hast vorhin gesagt, dass du irgendwie eingesperrt bist auf diesem Gelände, in diesem Krankenhaus dort. Das musst du ein bisschen vielleicht näher auch definieren. 8 Jahre eingesperrt sein.
Zunächst mal, ich bin ja nicht dauernd da geblieben. Ich habe einmal im Jahr, bin ich schon im Heimatdienst oder Heimaturlaub, je nachdem, wie lange das geht, sodass es also nicht ununterbrochen ist. Aber ein Jahr lang ist es schon so, dass man das Krankenhausgelände nur verlassen darf, wenn man eine Militärbegleitung hat. Die Regierung von Pakistan möchte die Ausländer schützen und wir leben in einem gesperrten Gebiet, weil militärische Operationen dort stattfinden. Man braucht auch eine besondere Genehmigung, um in dieses Gebiet eingelassen zu werden. Und die Regierung möchte die Ausländer, die dort arbeiten, schützen vor Überfällen oder vor Kidnapping und schreibt uns das vor, dass wir das Krankenhaus nur mit Begleitung einer Militäreskorte oder Polizeieskorte verlassen dürfen. Und ich bin der Meinung, dass so ein Soldat, der mit einem Maschinengewehr neben mir herläuft, die Aufmerksamkeit nur noch eher auf sich zieht, als dass, wenn ich ohne Soldat gehen würde. Und deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich das gar nicht erst versuche, sondern ich bleibe im Krankenhausgelände.
Wie können wir uns dieses Gelände vorstellen oder auch dein Krankenhaus? Wie viele Abteilungen oder Stationen hast du zu betreuen?
Wir können 6 Stationen betreuen. Allerdings haben wir einen so starken Personalmangel, dass wir im Augenblick nur 3 Stationen aufhaben. Männerstation, Frauenstation und die Entbindungsstation. Neuerdings mit Spenden aus Deutschland konnten wir eine Kinderstation bauen, oder besser gesagt einen Kinderraum, wo Frühgeborene und Neugeborene betreut werden können. Auch da hatten wir lange Zeit nicht das Personal, diesen Raum zu besetzen. Aber ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, dass wir doch in der Lage sind, die Kinderstation 24 Stunden lang zu betreuen. Wir können insgesamt bis zu 90 Patienten aufnehmen, aber dadurch, dass wir nur einige Stationen öffnen können, sind meistens so zwischen 30 und 50 Patienten stationär da.
Hast du auch Patienten, die einfach nur ambulant betreut werden?
Ja, wir betreuen eine große Anzahl von ambulanten Patienten. Das hängt davon ab, wie viele Ärzte im Krankenhaus tätig sind. Es gab Zeiten, da bin ich alleine im Krankenhaus gewesen, kein anderer Arzt, da kann ich natürlich keine Ambulanz machen. Aber so wie wir jetzt noch andere Ärzte haben, können wir die Ambulanzen öffnen und im Durchschnitt haben wir so bis zu 200 ambulante Patienten am Tag auch noch.
Deine Kollegen, kommen die auch aus Deutschland oder aus verschiedenen Ländern?
Wir sind eine total internationale Gemeinschaft. Wir haben zwar eine deutsche Missionarin, die auch mitarbeitet, und zwar im Büro, aber keine deutsche Ärzte. Meine Vorgängerin war auch eine Deutsche und deshalb ist auch der Kontakt zustande gekommen über die deutsche Missionsgemeinschaft. Wir haben eine holländische Hebamme da, eine schottische Lehrerin, die die Grundschule, dem Krankenhaus angeschlossene Grundschule leitet, und wir haben eine russische Ärztin aus Kasachstan, die ebenfalls noch im ärztlichen Sektor mitarbeitet. Wir haben einen weiteren pakistanischen Arzt da, also einen Arzt, der aus dem Lande kommt. Und ab und zu bekommen wir Kurzzeitmitarbeiter, die für mehrere Wochen oder auch Monate kommen. Und die kommen aus den verschiedensten Ländern der Welt, Australien, Amerika, Kanada.
Du hast gesagt, ihr dürft das Gelände nicht verlassen, ihr dürft nicht rausgehen zu den Menschen. Jetzt meine Frage, wie kommen denn die Menschen zu euch? Also wie erfahren die von diesem christlichen Krankenhaus und wie ist die Resonanz oder die Meinung von euch, also in der Bevölkerung?
Das christliche Krankenhaus Tank hat eine ausgesprochen gute Reputation im Land. Ist im ganzen Land, in ganz Pakistan bekannt. Wir haben Patienten, die kommen von Karachi, 1500 Kilometer entfernt, haben davon gehört, dass es eine gute Behandlung im Krankenhaus Tank gibt. In der Umgebung sind wir ebenfalls sehr bekannt und sehr beliebt und vor allen Dingen durch Mund-zu-Mund-Propaganda von Patienten, die bei uns gewesen sind. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen und auch nicht zu vergleichen mit den Krankenhäusern hier bei uns im Lande. Da gibt es ja nur Spezialisten, die für spezielle Krankheiten oder spezielle Operationen berühmt sind. Wir sind ein Krankenhaus der Basisversorgung und trotzdem berühmt. Da sind wir Gott sehr dankbar. Das ist nicht, weil ich so gut bin, sondern weil meine Vorgänger so gut gearbeitet haben. Über 150 Jahre besteht das Krankenhaus schon, also damals vor der Teilung Indiens in Pakistan und Indien schon gegründet worden. Und das ist bis heute so geblieben.
Der Begriff Basisversorgung ist für mich als Nichtmediziner nicht ganz verständlich. Kannst du den vielleicht definieren und was für Krankheiten behandelt ihr eigentlich überwiegend?
Basisversorgung bedeutet, die Basisnöte der Menschen zu versorgen. Und an erster Stelle steht natürlich die Geburtshilfe dabei. Es gibt viele geburtshilfliche Probleme bei uns und wir sind sozusagen Geburtshilfe, das Schwerpunktkrankenhaus. Zu uns kommen nur die Fälle oder fast nur die Fälle, die irgendwelche Schwierigkeiten aufweisen. Die normalen Geburten werden überall im Land in sogenannten Gesundheitszentren gemacht. Aber sobald Komplikationen auftreten, sind wir sozusagen die erste Adresse für die Leute in mehreren hundert Kilometern Entfernung. Basisversorgung bedeutet aber auch die medizinische Versorgung von allen anderen Krankheiten, Malaria, Steinleiden, Infektionskrankheiten, Durchfälle, Lungenentzündungen, das ganze Spektrum. Wenn es aber darum geht, jetzt spezielle Behandlungsmethoden durchzuführen, wie zum Beispiel laparoskopische Gallenblasenentfernungen, da können wir nicht mit dienen. Dann müssen die Leute woanders hin. Aber wenn einer mit einem durchgebrochenen Blinddarm zu uns kommt, den können wir operieren.
Hast du auch gefährliche Patienten gehabt?
Das mag vielleicht unwahrscheinlich klingen, aber auch die Taliban kommen zu uns. Sie wissen, dass wir als Christen keinen Unterschied machen. Taliban werden von der Bevölkerung gehasst, und wenn Soldaten oder Polizisten darauf aufmerksam werden, dass ein Taliban in der Stadt auftaucht, die ja alle von Gesicht her bekannt sind, dann sind die Taliban eine Leiche. Es besteht ein derartiger Hass, dass die Taliban nicht wagen dürfen, öffentlich in unser Krankenhaus zu kommen. Wenn sie kommen, dann kommen sie entweder als unerkannt, in Verkleidung oder eben nachts. Aber sie wissen, dass sie bei uns genauso behandelt werden, und deshalb meine ich, dass wir bisher aus diesem Grunde auch von einem Angriff der Taliban aufs Krankenhaus verschont geblieben sind.
Sie hörten soeben den ersten Teil des Interviews mit Dr. Klaus-Dieter Weber. Dr. Weber ist ärztlicher Leiter des christlichen Krankenhauses in der Stadt Tank in Pakistan.
Damit wären wir heute wieder am Ende unserer Sendung. Wir von Mikros Dynamis verabschieden uns und wünschen euch, unseren aufmerksamen Hörern und Hörerinnen, alles Gute.